Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit mir, Ingrid Wenzel. Hallo. Haben Sie das auch gehört? Und gesehen? Céline Dion singt auf dem Eiffelturm ein Lied von Edith Piaf. Bei der Olympia-Eröffnungszeremonie am Freitagabend war das. Ja, und seitdem gibt es viel Diskussion über die gesamte Eröffnungsfeier. Sogar der Vatikan meldete sich zu Wort. Ja, was kann, was soll so eine Eröffnungsfeier leisten? Diese Gala, die fand diesmal nicht in einem Sportstadion statt, sondern in Paris, auf der Seine und rundum und auf dem Eiffelturm. Also ein echtes Spektakel und damit einigen auch zu spektakulär. Die Bedeutung des Sports selbst sei in den Hintergrund geraten, meinen einige. Dann gab es Kritik, vor allem aus Kirchenkreisen, aber auch von Politikern an einer angeblich blasphemischen Nachstellung von Leonardo da Vincis Gemälde Das letzte Abendmahl durch Drag Queens und einem Transgender-Model. Über die Nachwirkungen dieser Eröffnung spreche ich jetzt mit der Kulturjournalistin Jenny Zürker. Hallo.
Hallo.
Zunächst einmal zu den Blasphemievorwürfen. Was steckt dahinter?
Ja, das ist wirklich hochinteressant. Da geht es ja um Vorwürfe in Bezug auf dieses um 1497 entstandene berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci. Weder das erste noch das letzte Mal, dass das Motiv in der Kunst dargestellt wurde, sage ich jetzt nur mal zum kunsthistorischen Hintergrund. Da Vincis Version fast 1500 Jahre nach dem angeblichen Ereignis war ja auch schon eine Interpretation. Und wie gesagt, das haben viele, viele KünstlerInnen vor ihm und nach ihm gewagt. Es gibt das Abendmahl mit weiblichen KünstlerInnen. Da ist dann die Malerin Georgia O'Keeffe Jesus. Es gibt eine, wo sich alle um John Lennon scharen. Andy Warhol hat sich damit beschäftigt. Das ist völlig legitim und künstlerische Freiheit. Und jetzt zu dem Vorwurf, für Blasphemie muss gegeben sein, dass etwas Heiliges absichtlich verhöhnt wird, um jemandem zu schaden. Aber erstens verstehe ich nicht, wieso das eine Verhöhnung sein soll. Denn das ist ja eine, ja, queere, aber durchaus ernst gemeinte Celebration dieses Themas. Man unterstellt Jesus und seinen Jüngern ja nur, offen und tolerant und voller Nächstenliebe zu sein, die Urqualitäten des Christentums. Dazu kommt dann diese, wie ich finde, wirklich menschenverachtende Argumentation, es als Beleidigung aufzufassen, überhaupt von queeren Menschen imitiert oder interpretiert zu werden. Wieso? Das setzt ja voraus, dass queere Menschen oder Transgender von mir aus an sich ein Affront in ihrer Existenz sind. Wieso dürfen die einen Jünger Jesu oder Jesus selbst nicht darstellen? Andersrum wurden queere Menschen ja Jahrtausende von nicht-queeren Menschen repräsentiert. Das war anscheinend okay, weil ganz nebenbei, dass wir ja alle überhaupt nicht wissen, wie queer damals als die echte Gruppe um Jesus war. Dahinter stecken also meiner Ansicht nach schon alte und falsche Vorurteile und Ressentiments.
Ja, und wenn es um Diversität geht, dann hört man ja aus der Netzgemeinde, aus der extremeren Netzgemeinde, dann oft Vorwürfe, die Feier oder etwas sei überhaupt zu woke, einfach nur, ja, um sich auch aufregen zu können. Worüber wird sich da wirklich aufgeregt?
Ja, der Begriff Wokeness, der bezeichnet eigentlich etwas sehr Positives, nämlich die gestiegene Sensibilisierung für die Diskriminierung anderer Menschen oder Menschengruppen. Also etwas, was die Empathie in der Gesellschaft erhöht. Und ich sehe mit Erschrecken, dass dieser Begriff seit einer Weile so eine sogenannte Euphemismus-Tretmühle durchläuft. So nennt man das in der Linguistik. Das Wort wird immer mehr negativ konnotiert. Dabei ist das kein negativer Begriff. Das ist einfach nur eine Form von Höflichkeit und Aufmerksamkeit. Der Begriff soll vereinen und die Offenheit vergrößern. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass sich anscheinend viele Menschen durch diese vergrößerte Offenheit und Höflichkeit bedroht fühlen. Das ist gar nicht die Intention dieses Begriffs. Ich kämpfe auch nicht wegnehmen und ihn nicht vereinnahmen zu lassen. Wokeness ist kein Schimpfwort.
Kommen wir mal zurück nochmal zur Eröffnungsfeier. Die fand ja nicht im Stadion statt, sondern wir haben es ja gerade schon angesprochen, auf der Seine, vor dem Eiffelturm. Mhm. Und es wirkt so, als wäre diese Feier perfekt gefilmt worden sein und für ein Fernsehpublikum inszeniert gewesen. Kann man das so sagen?
Mhm. Ja, diese etwas unübersichtliche Opulenz in der Inszenierung, die liegt, denke ich, erstens daran, dass die Show eben nicht auf diesem begrenzten Raum, also in dem Stadion stattfand, dass man kameratechnisch gut abdecken kann, sondern an so vielen Orten, dass man gar nicht genau wusste, wo man zuerst hingucken soll. Zweitens waren und sind ja die Sicherheitsvorkehrungen bekanntlich extrem hoch, dass eben noch weniger Live-Publikum als erwartet teilnehmen konnte. Da war man also eh besser beraten, das im Fernsehen zu sehen. Das haben ja auch bis zu 25 Millionen Menschen getan. Dementsprechend fiel eben auch die Inszenierung eher für die Rezeption über Bande, also über Bildschirme aus. Und drittens kamen noch Dinge dazu, wie sehr viele Anspielungen, die manche Leute einfach nicht kennen und verstehen, Figuren, die nicht überall gleich etabliert sind. Es regnete auch noch fast die ganze Zeit. Also es war schon eine Show, mit der man sich auseinandersetzen muss, um sie zu verstehen. Und ich fand sie auch mitnichten in allen Punkten gelungen, aber spektakulär war es auf jeden Fall.
Kann man sie denn vergleichen mit anderen Eröffnungsfeiern? Also in Tokio war keine wegen Corona, aber in London zum Beispiel 2012?
Ja, das habe ich auch damals live gesehen und sehr gelacht über Mr. Bean, der sehr lustig da gelangweilt bei Chariots of Fire mitspielt unter dem Dirigat von Simon Rattle und die Queen und James Bond. Und das ist tatsächlich auch eher mein alberner und altmodischer Humor als diese überkandidelte französische Show. Das war schon sehr viel mehr in Paris mit Fireworks und Gold und so einem altes Rom, Bombast und Pomp. Und ja, in anderen Eröffnungsfeiern wurde sich wirklich mehr auf die SportlerInnen konzentriert. Aber wir müssen auch sehen, dass sich die Zeit verändert. Es sind ja jedes Mal 4 Jahre dazwischen, in der sich die Gesellschaft ästhetisch und digital und medial und überhaupt politisch weiterentwickelt. Die Spiele verändern sich, die Shows verändern sich, das Publikum und die Art, wie man es erreicht, eben auch. Hm. Die Message bleibt aber Toleranz, friedlicher Wettkampf und das ist doch schön. Und jetzt ist die Eröffnung ja auch vorbei und die SportlerInnen sind den ganzen Tag eifrig am Start und kriegen Aufmerksamkeit.
Und auf den Social-Media-Kanälen werden die ganzen Snippets der Eröffnungsfeier weiter gesendet. Aber abschließend, ist denn jetzt diese Kritik also irgendwie doch nachvollziehbar oder nicht?
Also die Spezielle, die wir gerade besprochen haben, meiner Ansicht nach nicht. Andere Kritik durchaus. Man sollte sich, finde ich, gern und öffentlich fragen, ob das Geld für solche Shows tatsächlich immer gut angelegt ist, was das mit Paris macht, was das mit Frankreich macht. Ich war schon in den 90ern und bin auch jetzt wieder zum Beispiel extrem gegen die Austragung der Spiele in Berlin, weil ich weiß, dass eine Stadt darunter ganz schön leiden kann, alles in die Höhe treibt. Aber inhaltlich kann man nur sagen, es lässt sich über Geschmack eben nicht streiten. Und die Botschaft, wie gesagt, ist absolut die richtige. Daran sehe ich nichts zu kritisieren.
Vielen Dank, Jenny Zülker.
Sehr gerne.